Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Komm, hier muss schon fort oder so ähnlich. Die Älteren unter uns kennen Hannes Wader. Heute hier, morgen dort. Bin schon da, muss bald fort. Ich quäle euch nicht länger. Schönen guten Abend, dass ihr da seid. Auch wenn jetzt ältere Leute schon unter uns sind. Ihr wisst ja, ab 40 entwickelt man sich eher zum Komposti. Oder aber zum Uhu. Wer weiß, was Uhu heißt? Mhm. Genau, unter 100. Herzlich willkommen, Mike. Ja, ihr seht, ich habe Fans. Ja, unser Mike kommt hier nun in dieses Stadium, hat heute Geburtstag, wird unter 100, ist 40. Da gibt es noch so viele Sprüche, Mike. Ne? Lieber würzig mit 40 als ranzig mit 20. Und so. Ja. Kommen wir zum Wesentlichen, zum sehr Wesentlichen. Denn ich habe euch heute etwas mitgebracht. Das ist für die Jüngeren von euch. Das Sandmännchen? Nein. Okay. Nein. Das kommt von der Feierei. Ich bin ein bisschen, ich hätte den Sekt lassen sollen. Beziehungsweise Jesus. Das ist die Überschrift heute, beziehungsweise BZW. Es kommt heute ganz oft das Wort beziehungsweise Jesus vor. Beziehungsweise oder Verbindungsangst. Unser Zeitalter ist geprägt von Schnelllebigkeit, von Medien und Bildern und das eine Bild und das andere übertüncht das eine schon. Zack, zack, man weiß überhaupt nicht mehr, wo rechts und links ist. Außer im Schwabenländle, da hat man nicht so eine Bindungsangst. Da bindet man sich gerne an die Bank. Und die nächsten 50 Jahre ist man dann fest dran, damit man sein Häuschen abzahlen kann. Da findet diese Bindungsangst eher nicht statt. Ich habe mir in den letzten Tagen, Wochen Gedanken gemacht über eine ganz bestimmte Bindung. Ihr ahnt es schon, über die Bindung bzw. die Beziehung zu Jesus. Uns Christen kommt das manchmal leicht über die Lippen. Wenn wir gefragt werden, ja, was ist denn jetzt so besonders an eurem Glauben und Christen, ist doch egal. Was man glaubt, Hauptsache man glaubt. Und dann sagen wir, ja, das Besondere an uns ist, wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wollen wir den Satz nochmal wirken lassen? Wir haben eine besondere Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Nur mal kurz stehen lassen, den Satz, mal nachdenken. Aha. Ist das realistisch? Ist das realistisch in eurem Leben? Ich habe eine Beziehung zu meinem Mann. Mein Mann, den kann ich anfassen, den kann ich knutschen und auch mehr, wenn es dann dran ist. Und ich kann mich mit ihm unterhalten, ich kann mit ihm lachen, ich kann mit ihm weinen. Also bin eigentlich eher ich so der Part, der weint und dann kann er mich trösten. Und wir können gemeinsam Ziele anvisieren und sie in Angriff nehmen. Wir können uns gegenseitig unterstützen in unseren Fähigkeiten. Wir können etwas Gutes tun. Wir können uns richtig zoffen, streiten, mockig sein. Wir können dann aber auch wieder aufeinander zugehen, können uns Vergebung zusprechen, uns wieder knutschen und alles fängt wieder von vorne an. Ihr wisst ja. Ich kann hier also von einer Beziehung sprechen, die realistisch ist. Die kann ich anfassen, riechen. Und sie ist auf sehr lange, im Regelfall hoffe ich doch diesmal, sehr lange angelegt, nämlich bis an unser Lebensende. Ja, und ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, es kann auch scheitern und dann ist das eben nicht bis ans Lebensende, wird das vorher verändert und abgebrochen. Aber eigentlich ist das so angelegt, meine Beziehung mit meinem Mann, bis dass der Tod uns scheidet. Die Frage, die ich heute mal genauer mit euch anschauen möchte, beziehungsweise mögliche Antworten suchen, ob sie in der Bibel stehen, ob die Bibel uns da Antworten geben kann, ist, ob es wirklich möglich ist, eine wirkliche Hör- und Seh- oder sogar anfassbare Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus zu bekommen, eine Beziehung zu haben mit Gott, dem Vater, mit Jesus, dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Ob das möglich ist oder ob sich das so, dieses, ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus, eher so in diesem christlich frommen Floskelbereich bewegt hat, ohne dass wir es gemerkt haben und es keine Substanz mehr hat. Das möchte ich mit uns anschauen und ich brauche die Hilfe von Jesus dazu. Ich möchte beten, Jesus, ich brauche deine Hilfe und ich brauche deinen Heiligen Geist und ich danke dir, dass ich reden darf hier, dass ich dein Wort weitersagen darf. Und ich bitte dich, dass du Herzen und Ohren und alles weit aufmachst und Veränderung schaffst in uns und in mir. Amen. Im Alten Testament, da ist es, mein Flipchart, seht ihr das? Ein bisschen schieben. Im Alten Testament, da gibt es ein paar spannende Menschen. Und die wir so christlich sozialisiert sind, sprich in Jungscharwahlen, Kinderstunden, Konfirmation und so, uns sind die Namen geläufig. Aber ich glaube, ihr, die vielleicht noch nicht so viel von Jesus gehört habt oder von der Bibel, oder ihr habt das auch schon mal gehört. Namen wie Adam und Eva, Abraham, Moses, Saul und David, Jona, Hiob, die sind mir da begegnet auf der Suche nach, wie können Menschen Beziehungen leben mit Gott. Und dann habe ich die mal so unter diesem Licht beleuchtet, was für eine Beziehung hatten die denn? Und es kam Spannendes zutage. Dazu nehme ich dieses altmodische Flipchart, das ja wieder ganz neu in Mode kommt, habe ich gehört. Ja, wer will schon Beamer? Flipchart ist das Thema. Heute Morgen habe ich Buchstaben versucht zu schreiben, das war sinnlos, keiner konnte es lesen. Dann haben wir uns heute Mittag hingesetzt, wunderbare Piktogramme zu machen. Ich bin eigentlich die heimliche Tochter von Picasso, ihr werdet es gleich sehen. Adam und Eva, was für eine Beziehung hatten sie mit Gott? Sie gingen sozusagen Hand in Hand regelmäßig mit Gott spazieren. Ich habe schon mal Füße vorgemalt, weil das kostet mich wirklich Zeit, diese Füße. Sie gehen mit Gott spazieren. Abraham war wohl der berühmteste Auswanderer, also nicht die von Vox oder von RTL sind die ersten, sondern Abraham war der erste andere Auswanderer. Ich male mal hier so einen Stock hin, ne, für Auswandern, das soll ein Stock sein. Abraham wandert aus mit Gott als seinem Wegführer oder Wegführer, je nachdem, wie man das so sehen möchte. Und er verhandelt mit Gott über das Schicksal von Sodom und Gomorra. Für das Verhandeln mache ich jetzt mal einen Mund. Das sind Zähne. Wir können diesen Mund auch dafür nehmen, dass Mose ziemlich viel mit Gott diskutiert hat. Ja? Sag, Mose, du sollst jetzt zum Pharao gehen. Der Mose sagt, ich kann nicht, meine Zunge und ich kann nicht so gut reden. Vielleicht hat er auch gestottert, man weiß es nicht. Gott sagt, du gehst trotzdem, ja, aber. Also man kann mit Fug und Recht sagen, dass Mose mit Gott diskutiert hat. Und er führt ein ganzes Volk mit Gott zusammen aus der Gefangenschaft. Da machen wir mal hier so Ketten, ne? Ketten zerbrochen, Gefangenschaft raus. So, ein ganzes Volk. Dann, was hat er noch gemacht? Mose tat auch noch Wunder. Ja, ich mache hier mal eine. Nun ja, das soll so eine Art Wundertüte sein. ja. Zum Beispiel, was hat er gemacht? Die Wasserteilung, schmeißt einen Stock rein, Wasser halbiert sich, rechts, links, das Volk geht trockenen Fußes durch. Oder er schmeißt den Stock von Pharao, wird es eine Schlange, nimmt den Stock, wird die Schlange wieder ein Stock. Ach, es ist unglaublich. Das alles hat er mit Gott gemacht. Dann haben wir noch Saul, den habe ich vorher noch erwähnt. Saul, der erste König. Ja, das Volk Israel wollte unbedingt einen König haben. Na gut, dann wurde Saul gesalbt und Saul war ganz eng mit Gott zusammen in seinem Job als König. Ich mache mal hier so ein Krönchen hin. Krönchen? Ja, Edelsteine. Ja gut. Dann versuchte Saul unabhängig von Gott seinen Job zu machen. Und Unabhängigkeit von Gott. Moment, wie habe ich das gemacht? Ah ja, hier das Symbol, das Dreieck soll das Symbol für Gott sein. Und jetzt machen wir hier ein für ohne Gott. Führt meistens nach ohne. Das hat Saul auch erlebt. Kann man nachlesen im 1. Samuel im Alten Testament. David, gehen wir zu David. David vertraut Gott. Da habe ich gedacht, Vertrauen. Na gut, dann mache ich mal so einen ganz dünnen Balken. Ne? Jetzt stellt ihr euch vor, ihr lauft durch diesen ganz dünnen Balken. David vertraut Gott und zieht mit Gott in seinem berühmten Goliath-Kaputtmach-Krieg. So, wir haben Schwert. So. David führt Krieg und Gott ist mit dabei, schenkt ihm Sieg um Sieg. Er bespricht sich mit Gott, da haben wir wieder, es wird viel geredet mit Gott. Dann versucht David, seine Schuld vor Gott zu verheimlichen. Das ist großartig. Das ist der Mund, ja, das ist ein Finger und noch einer und noch einer und noch einer. Ball flach halten, Gott kriegt schon nicht mit. Und Gott ist extrem sauer. Über diesen Vertrauensbruch findet er überhaupt nicht lustig. Dann ist da noch die Geschichte mit Jona und Gott. Und da musste ich wirklich laut lachen, als ich das, ich habe da so rumgeblättert und dann irgendwie war mir der Jona, dann habe ich den mal gelesen. Ich muss euch das vorlesen, weil es ist wirklich grandios. Jona sollte nach Ninive gehen. Die Niniveer haben sich extrem schlecht benommen und waren wirklich ein grausames, übles Volk. Und Gott wollte da nicht länger mit zusehen. Und hat gesagt, so, pass auf, Jona, du gehst hin und sagst denen, wenn die nicht umkehren, dann mache ich sie platt mit Mann, Maus, Hof, Kind. Nichts bleibt übrig. Aber ich möchte ihnen die Chance geben, sie sollen umkehren und wieder in meine Richtung laufen. Und Jona hat keinen Nerv dazu. Ja. Und Jona hat keinen Nerv dazu und flieht vor Gott. Dann kommt die Sache mit dem Fisch. Und dann geht es zur Sache. Denn irgendwie geht er dann doch nach Ninive und überzeugt durch seine Rede. Und der König von Ninive und das ganze Volk kehren tatsächlich um in Sack und Asche. So, jetzt geht's los. Als Gott sah, dass sie von ihrem schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen von Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist. Und weil du das Unheil bedauerst, und so mach nun meinem Leben ein Ende, Herr, denn ich will lieber sterben, als zu leben. Und der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Oststrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte. Und unter die setzte er sich, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das ist ganz nett, ne? Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über diesen Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Mich hat's hier verrissen. Da schmollt der Jona mit Gott, setzt sich unter eine Palme, Mann. Puh, ich wusste, du bist gnädig und barmherzig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Gott auch so ein bisschen den Kopf geschüttelt hat über ihn. Und vielleicht musste er auch ein bisschen lachen und hat gedacht, so, und jetzt werde ich dir eine Lektion erteilen. Und du lernst was, lieber Jona. Gott lacht über und mit Jona. All diese Typen hatten unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz verschiedene Charaktere. Was sie aber gemeinsam haben, das ist, dass sie diese ganz normale Beziehung mit Gott haben und Gott mit ihnen, obwohl Gott ihnen noch nicht als Mensch zum Anfassen begegnete, sondern zumindest für mein Verständnis ziemlich schräg und abgefahren als brennender Busch, als Feuersäule, als Wolkensäule, als Flüstern im Wind, als Donner und Blitz. Das ist schon ganz schön abstrakt. Lass uns mal sehen im Neuen Testament, was als Gott in Jesus quasi so richtig zum Anfassen da war. Wie sind die Leute da mit Jesus unterwegs gewesen? Welche Beziehung haben sie mit ihm geführt? Es geht los, Petrus frühstückt mit Jesus. Das hier soll übrigens ein Hörnchen sein, ein Croissant oder wie auch immer. Ja, es gibt talentiertere Maler als mich. Petrus geht mit dem Fischen, mit dem Angeln. Petrus verzweifelt fast an Jesus. WhatsApp lässt grüßen. Er kämpft und er ringt mit Jesus um seine Charakterbildung. Hey! Das Zeichen für Ringen, habe ich gedacht. Na gut. Ja. Die Jünger reisen mit Jesus durch die Gegend. Sie feiern mit Jesus. Party, Party, viel Wein, das sind Weinkelche. Ja, das kann man ja sehen, ne? Ist ja klar. Bestimmte religiösen Gruppen ärgern sich über die Maßen mit Jesus. Über Jesus. Ärger. Manche versuchen, ihn umzubringen. Manche verstehen ihn und manche verstehen ihn nicht. Manche checken ihn aus, um zu gucken, wie ist er drauf. Manche stellen ihm eine Falle. Falle, ein Loch. Viele vertrauen ihm ihr Leben an. Da haben wir sie wieder, die Bank. Manche krempeln alles um. Zweifeln hatte ich schon, ne? Hoppla. Wenn man sich also diese Piktogramme, wenn man sie so anschaut, vorne und hinten, findet man ganz viel ähnliche Bildchen wieder. In der Apostelgeschichte beschreibt die Bibel, wie die Leute mit dem Heiligen Geist unterwegs waren. Wie war das Leben mit dem Heiligen Geist? War da eine Beziehung? Und als der Heilige Geist an Pfingsten, vielleicht war das der Beginn, auf die Jünger kam, tat er das in Form von Feuerzungen. So beschreibt der Johannes das. Es sah aus wie Feuerzungen. Der arme Kerl, wie soll er sowas auch beschreiben? Auf jeden Fall hat das einen immensen Effekt. Und der Heilige Geist war mit den Jüngern folgendermaßen unterwegs. Er leitete sie, jetzt Achtung, eine Leiter. Was Besseres fiel mir nicht ein. Er tat Wunder, hier kommt sie wieder, die Wundertüte, die haben wir vorher schon mal gesehen. Er zeigte ihnen, wo es hingeht, wo sie langgehen sollen. Und er gab ihnen die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Mit ihm feierten sie fröhliche Feste. Der Wunsch nach Gemeinschaft wuchs stetig. Herzen waren offen und bereit, viel herzugeben und andere in ihre Gemeinschaft reinzulassen. Es gab großzügige Menschen und es entstand ein immenser Wunsch, Gott zu loben und zu preisen. Und zwar so oft es ging. So alles das, was wir uns bis jetzt so angeguckt haben, hat ja irgendwie, bis auf die Wunder, das ist ja so eine Sache, irgendwie was Normales, also nicht so super überheilig. Wir kennen viele, viele Sachen von denen, die wir da jetzt angeschaut haben, auch aus unserem persönlichen Leben mit anfassbaren Menschen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. In der Bibel steht über Jesus, den Sohn Gottes, in Hebräer 13, Vers 18, Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und das müsste uns eigentlich zu lautem Halleluja-Rufen motivieren. Denn das heißt doch nichts anderes, als das, was die Menschen im Alten Testament und im Neuen Testament erlebt haben, für uns genauso erlebbar ist im Jahr 2014. Wir können auch so eine Beziehung haben mit Jesus. Und mit Jesus in eine Beziehung reinzukommen, eine Beziehung leben zu können, braucht jeder Mensch eine grundlegende Erfahrung. Zwei. Einmal die Erkenntnis, dass er nichts hat. Ich habe nichts und ich kann nichts tun, um meine Seele bei Gott frei zu kaufen, um meine Schulden die ich bei Gott habe, dadurch, dass ich das nicht so hinkriege, zu leben, wie er das möchte, zu bezahlen. Und wir brauchen die Erfahrung von Vergebung und Gnade, sodass ich hier stehe, dass ich hier euch von der Bibel erzählen darf, so in diesem, ich stehe hier in diesem Bewusstsein, es ist pure Gnade, ich habe nichts, ich kann nichts dazu tun, dass ich hier Gottes Wort verkündigen kann. Ich kann an Quatsch, natürlich kann ich was tun. Ich bereite mich vor für die Predigt und ich denke nach und ich verhandle und rede mit Gott, ganz klar. Aber dass ich hier bin, sehe ich wirklich auch als Gnade Gottes. Denn in meinem Leben habe ich schon so einigen Bockmist gebaut und nach weltlichen, menschlichen Maßstäben könnte man sagen, was hast du hier auf der Bühne zu suchen? Ich bin hier, weil Gott gnädig ist und weil mir Schuld vergeben wurde und wird. So diese Erfahrung von Vergebung und Gnade in meinem Leben, die mir durch Jesus gegeben ist, die brauche ich. Die brauche ich unbedingt für mein Leben in der Nachfolge zu Jesus. Jesus hat alles bezahlt und alles getan. Und ich weiß, das ist eine Message, die habt ihr wahrscheinlich schon sehr oft gehört, je nachdem, wie oft ihr Kirchenpredigten oder sonstiges hört. Aber ich sage euch was, es wird auch in den nächsten Jahren und solange die Erde besteht, nichts anderes gepredigt werden von Kirchen, die Jesus in ihrer Mitte haben. Es gibt dahingehend keine neue Botschaft, außer der, die in der Bibel steht. Weil Jesus alles getan hat, hat er uns in den Stand von Söhnen und Töchtern erhoben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich sehe, ein paar Eltern sind hier, aber ihr seid ja auch selber Kinder. Und Eltern gehen mit ihren Kindern in der Regel gut um und schauen, dass es ihnen gut geht. Und wenn die Eltern mal älter werden und die Kinder etwas älter und die Eltern nicht mehr so können, dann kann es sein, dass die Eltern Vollmachten ausschreiben, dass sie sagen, boah, pass auf, ich blick's nicht mehr, ich übertrage dir meine Bankgeschäfte. In meinem Namen darfst du diese Bankgeschäfte führen, ich vertraue dir vollständig, geh und mach das Richtige, du wirst das Richtige tun. Und so bietet uns Gott diese Sohn- und Tochterschaft auch an. Diese Vollmacht bietet er uns an und sagt, hey, wenn ihr dieses Geschenk annehmt und diese Gnade begreift, dann werdet ihr meine Söhne und meine Töchter werden. Ich finde, das ist richtig, richtig der Hammer. Und ohne Leistung von mir nach unseren weltlichen Wertmaßstäben, einfach so, weil Jesus mich liebt. Und weil er sich entschlossen hat, dass diese nervigen Pharisäer, die welteroberten Römer, die Jünger, die so schwer vom Begriff waren oft, die sehr weisen Griechen, die gegenwärtigen und die zukünftigen Tyrannen. Die Armen und die Reichen dieser Welt, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die baptistische Kirche, die mennonistische Kirche, die Zeugen Jehovas und jede abgespacete Sekte dieser Welt. Betrüger und die Frommen und die Ungläubigen und die Fanatiker und du und ich, weil wir es ihm wert sind und weil sie es ihm wert waren. Aus diesem Grund hat Jesus sein Leben gegeben für uns. Und wenn wir uns die Leute vom Alten und vom Neuen Testament anschauen, unter diesem Aspekt, dass sie intensive Lebenszeit mit Gott verbracht haben, dann hat sich das im Jahr 2014 auch kein bisschen geändert. Dass Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist mit uns intensive Lebenszeit verbringen wollen und erleben wollen. So, und jetzt kommt's, ja, ausführlich erzählt, aber wie geht das denn? Und jetzt meinen vielleicht einige, ich möchte euch gleich veräppeln, aber ich möchte euch versichern, das ist nicht so. Wie geht das? Es geht so, dass ich Zeit mit Gott verbringe und dass ich Zeit mit Jesus verbringe und dem Heiligen Geist. Ich lerne von Gott, von Jesus und dem Heiligen Geist, indem ich mich mit seinem Wort beschäftige, indem ich in der Bibel lese, indem ich über das Vaterherz Gottes was lerne und ich fange an, abseits von diesen irrsinnigen Terminkalendern, dem Multimedia und dem sonstigen Rummel, Gottes Stimme hören zu wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist es manchmal, ich möchte gerne mich mit jemandem treffen, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und dann gucke ich in meinen Terminkalender und schaue, oh, da kann ich nicht, da kann ich nicht, können wir uns nächste Woche treffen, oh, nächste Woche, da kann ich da nicht und da ist das noch, da muss ich, okay, in 3 Wochen. Ah, geht's? Ja. Treffen wir uns in 3 Wochen. Und so ist das ist eigentlich total irre. Wir sind so voll gestopft mit Terminen, mit Dates, wir hacken von einem zum anderen. Wie soll das gehen? Wie soll ich in diesem Lärm und in diesem Getöse Gottes Stimme hören. In Matthäus 6, Vers 6 steht, wir sollen uns zurückziehen in unser stilles Kämmerlein. Das ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht habt ihr mal auch ein Zimmer oder einen Raum. Oder ihr geht spazieren und setzt euch unter dem Baum auf eine Bank. Oder ihr schaut sonst wo, wo ihr Zeit mit Gott verbringen könnt. Wo ihr nur mit Gott und euch unterwegs seid. Und beten heißt reden mit Gott, nichts anderes. Ja? Wir können, manchmal drehen die Leute schon die Augen und sagen, du musst beten. Ja, das klingt ja so langweilig. Beten ist null langweilig. Beten ist reden mit Gott. Ich rede mit Gott und wenn meine Ohren gut nach innen gerichtet sind auf seine Stimme, dann höre ich, dass Gott auch mit mir spricht. Und die Stimme Gottes war zwar auch im Donner zu finden, das hat er im Alten Testament oft genug auch gezeigt, aber eben auch als leises Flüstern, im seltensten Fall als Getöse, was so um uns rum ist. Und ich weiß immer noch nicht, welche Frau das war von dem berühmten Prediger, der viele, viele Geschwister hatte. Die Mutter von dem Prediger war das. Und viel Trubel, viel Alltag, sich um die vielen kleinen Kinder kümmern, die rumwuseln. Und es gab einen Moment im Tag, da hat diese Frau sich Ruhe geschaffen. Sie hat sich einfach ihre große Schürze über den Kopf gelegt. Und wenn sie das gemacht hat und die Bibel war mit ihr unter dieser Schürze, dann wussten die Kinder, jetzt ist Ruhe. Jetzt dürfen wir die Mama nicht stören, denn jetzt ist sie mit Jesus unterwegs. Und das hat mich total berührt, weil manchmal denke ich, ja, wie soll ich in diesem Trubel? Und ich habe jetzt kein eigenes Zimmer. Und ich weiß nicht, ob ihr mit Schürzen rumlauft, aber das wäre eine Alternative, zu sagen, so, und jetzt brauche ich Ruhe. Ich brauche jetzt Zeit mit Jesus, um aufzutanken. Ja, du kannst gerne eine Schürze tragen. Und es geht hier nicht um Gebetsleistung, ja, sondern nach dem Motto, hey, ich muss es dreimal am Tag, ich muss fünfmal am Tag. Hier geht es um Beziehung. Also wenn ich mit meinem Mann sage, okay, oh, ich muss mindestens einmal am Tag mit ihm reden, sonst ist er nämlich echt knatschig mit mir, dann wird die Beziehung auf lange Sicht etwas schwierig. Und ich glaube, so ist das mit Gott und mit Jesus auch. Also wenn ich sage, ich muss eigentlich noch mit Gott reden, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, dann geht der Schuss nach hinten los. Denn Beziehung lebt aus Zeit haben, miteinander reden, Gedanken austauschen. Also zumindest, ich bin ja eine Frau, so verstehe ich Beziehungen. Männer brauchen ein bisschen weniger Worte, ist okay, aber auch Männer brauchen Kommunikation. Okay, und es ist so, es geht um diese Begegnung mit Jesus und nur die Begegnung mit Gott und mit Jesus und dem Heiligen Geist verwandelt uns in Jünger. Jünger heißt konsequente Nachfolger Jesu, konsequent das tun, was er gesagt hat, was wir tun sollen. Keine Religion, keine Kirche oder eine fromme Maßnahme kann das machen mit uns. Sonst werden wir Jünger von dieser Religion oder von der frommen Maßnahme oder von der Kirche. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, ich liebe ICF, aber ich will kein Jünger von ICF werden. Und ich will auch kein Jünger von Mike werden. Ich will Jünger von Jesus Christus sein. Und warum sage ich das? Moment. Muss noch was anderem. Jesus lieben, haben wir vorhin gesagt. Jesus lieben und eine Beziehung mit ihm führen. Wie geht das? Der erste Schritt war Gnade, annehmen und Vergebung, Jesus als Geschenk und das checken. Und dann geht es weiter. Im Matthäus-Evangelium sind die letzten Worte, die Jesus gesagt hat. Bevor er gen Himmel düste, hat er zu seinen Jüngern was gesagt. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, auf meinen Namen, also auf Jesus' Namen, auf den Heiligen Geist und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich ihnen gegeben habe. So nu, das ist dann der nächste Schritt. Menschen von Jesus zu erzählen, von der Vergebung, die ich selbst erlebt habe, sie zu konsequenten Nachfolgern Jesu zu machen, nicht von mir, sie zu taufen, so hat Jesus gesagt, ey, wenn die glauben, dann tauft sie auf meinen Namen, dann machen wir das. Und lehren über das, was Jesus getan hat. Genau das machen wir. Also gehen wir zuerst mal in die Wüste oder in unser stilles Zimmer oder auf die stille Bank am Wald oder wo auch immer. Nur da, wo Gott und ich bin. Und dann lernen wir, was Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 so alles gesagt hat. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich sage. Und dann fangen wir an, das zu tun, was er sagt. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Da steht eine Menge drin, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Und wer mich liebt, der tut, was ich sage. Manchmal ist es nicht so lustig, ne? Weiß nicht, ob ihr schon mal Eltern oder Mentoren oder was hatten. Die haben gesagt, mach das und das. Und er sagt, ja, warum? Und dann hat er vielleicht gesagt, weil ich es dir sage. Die Motivation ist dann manchmal etwas niedrig. Aber wenn man sich entschließt, weil man demjenigen vertraut, weil man ihm so vertraut, dass er sagt, er hat irgendwie den größeren Blick gerade, ich mache das jetzt, was er gesagt hat, dann kommt es oft gut raus. Und wie viel mehr bei Jesus, wenn er sagt, tut, was ich euch sage. In Matthäus 5, Vers 7 könnt ihr das nachlesen. Und wenn jemand meint, was da drin steht, das schaffe ich alles überhaupt nicht, dann hat er wahrscheinlich recht. Aber das ist nicht der Punkt. Das Scheitern ist nicht das Problem. Ausschlaggebend ist, dass wir mit ganzer Kraft, mit ganzem Wollen, mit ganzem Sein das tun wollen, was Jesus uns gesagt hat. Und fürs Scheitern ist Jesus zuständig. Er ist der, der uns Vergebung gibt. Er ist der, der uns wieder aufhilft. Er ist der, der uns wieder motiviert. Und die Dinge, über die ich jetzt bis jetzt gesprochen habe, das sind Sachen, die keiner für euch tun kann, nicht für euch erleben kann. Das sind Dinge, die ihr nur selbst mit Jesus erleben könnt. Wir können euch davon erzählen und können sagen, so war es bei mir. Aber wenn ihr das so dann für euch, das ist second hand. Ihr müsst es selbst erleben können, dann könnt ihr diese Erfahrungen, dieses Erleben weitergeben. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich glaube, dass es noch viele, viele Menschen gibt, die Kirche, jetzt mal nicht nur ICF, sondern generell Kirche, dafür verantwortlich machen, dass es ihnen geistlich gut geht. Ja, die meinen, ihr Pastor, der Mike, und der Prediger, die Silke heute, ja, wenn das jetzt nicht so die Predigt war, die dein Herz berührt hat, ja, dann ist sie schuld, dass du geistlich nicht fortkommst und dich nicht weiterentwickeln kannst. Die meinen, ihre Gemeinschaft, ihre Hausgruppenleiter sind für die Beziehungspflege zwischen ihnen und Jesus zuständig und verantwortlich. Haben sie das Gefühl, oh, ja, Gott ist so weit weg, ja, das liegt daran, dass die Predigt nicht so gut war, das liegt daran, dass das Programm nicht spannend genug war, Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Mike und Bibi und das Leitungsteam im ICF machen sich total viel Gedanken, wie sich Menschen weiterentwickeln können, die hierher ins ICF kommen. Ja? Wie kann man sie in die Nachfolge Jesus bringen? Wie kann man sie am besten unterstützen in ihrer Jüngerschaft? Und wie können die sich weiterentwickeln? Was kann Mike als Pastor, was können die Teams dazu tun? Und das finde ich wirklich einfach großartig, weil ich glaube, es ist der richtige Weg. Und jetzt kommt diese Schnappfalle. Ich lehne mich also entspannt zurück und denke mir, na Mike, zeig mal, was du drauf hast. Ja, nee, gefällt mir nicht. Hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht. Ja, könnte noch ein bisschen spannender sein. Und ich glaube nicht, dass uns das dazu bringt. Das war ironisch gemeint, ne? Okay. Ich glaube nicht, dass uns dazu bringt, dass wir näher zu Jesus kommen, wenn wir so denken und so unterwegs sind. Als ich so ein passendes Bild suchte, ja, wofür ist denn Kirche denn eigentlich gut? Ne, man könnte ja meinen, ja, Silke, alles gut, ich habe verstanden, lies die Bibel, glaub an Jesus, lass dich taufen und dann ist alles gut, Kirche ist überflüssig und Mike sowieso und der Rest auch. Der möchte das nicht missverstanden haben. Ich glaube das nicht. Der Marcel von letzten Sonntag hat eine coole Predigt gehabt, wo er gesagt hat, hey, wir sind alle als Spezialisten geschaffen. Und als Spezialisten sind wir ganz spezielle Menschen. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander, damit wir eine Kraft bilden können. Weil wenn wir nur einzeln als Spezialisten unterwegs sind, das wird gruselig. Wir brauchen einander. Also versteht mich da nicht falsch. Dieses Bild, das ich da hatte, das war, dass Kirche eigentlich sein sollte wie eine Räuberleiter. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild von Räuberleiter kennt, ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Ihr seht, da ist ein Kind, auf der anderen Seite der Soldat. Ich sage euch nachher, warum der Soldat. Das geht in die Knie und dann faltet es seine Hände. Ja? Und dann kann da jemand mit seinem Fuß drauf und ich kann den nach oben bringen und dann kann er über die Mauer schauen. Und wenn es ganz gut läuft und sein Ziel ist, über die Mauer zu kommen, dann kann er mit meiner Hilfe, kann er nämlich hier den einen Fuß haben und dann kann er mit dem anderen Fuß auf meine Schulter und kann über diese Mauer klettern und ich kann ihm dabei behilflich sein. Und ich glaube, das ist Aufgabe von Kirche, dass sie Beziehung zwischen Menschen und Jesus fördert, wenn Menschen das wollen. Und ich finde, Mike und Bibi, die machen das wirklich großartig und ihr dürft gerne mal fett klatschen. habe heute Morgen schon geklatscht. Und um das geht's. Es geht um diese Räuberleiter, die wir bilden können. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe mit Jesus, dann macht es übrigens keinen Unterschied, ob du 14 Tage mit Jesus unterwegs bist, 4 Wochen oder 40 Jahre. Entscheidend ist, dass du Jesus erlebt hast. Und Bibelwissen ist wichtig, weil wenn ich nicht weiß, wie Jesus tickt, was soll ich erfahren und wie soll ich weitergeben? Aber dieses Bibelwissen alleine ist nicht der Punkt. Es ist die Beziehung zu Jesus, die wir weitergeben können. Das ist das, was die Menschen in uns spüren und sehen. Und wir können ihnen von unserer Erfahrung erzählen und dann können wir diese Räuberleiter machen. Und sie können eine andere Perspektive auf Jesus kriegen. Und das ist wirklich auch sehr, sehr doll wichtig in diesem Zusammenhang, jeder Mensch ist selbst verantwortlich für seine Beziehung mit Jesus. Ihr könnt nicht jemand anderen dafür verantwortlich machen, wenn es komisch ist, wenn es läuft, wenn ihr denkt, ah, Jesus ist weit weg. Jesus ist nie weit weg, Jesus ist immer am selben Platz. Und wenn wir Jesus suchen, dann werden wir ihn finden. Das steht in der Bibel, das hat er versprochen. Und zwar völlig wurscht, ob die Hirten dieser Welt versagen oder ob sie großartig sind und wirklich tatsächlich das schaffen mit dieser Räuberleiter. Im Johannesevangelium 6 sagt der Petrus zu Jesus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und die Vorgeschichte ist, dass Leute haben Jesus verlassen, haben gesagt, nee, also das ist mir doch zu strange und ich verstehe den nicht und ich gehe lieber. Und Jesus fragt, ey, wollt ihr auch gehen? Er hat es ihnen freigestellt. Und er sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und nochmal, nicht falsch verstehen. Nicht, Kirche ist überflüssig, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, wir brauchen einander, eben um diese Kräfte zu bündeln. Aber der Punkt ist, dass wir diese Kräfte bündeln, damit wir Menschen, die Jesus nicht kennen, genau das bieten können. Um das geht es. Es geht nicht darum, dass wir in unserer christlichen Ursuppe da herumschwimmen. Wir haben da so ein schönes Bild von einer christlichen Ursuppe. Wir hätten ein schönes Bild von einer christlichen Ursuppe. So ungefähr könnte man sich's vorstellen. Und wir drin rumschwimmen und rumfischen, ja? Sondern wir sollen nach außen gehen. Wir sollen Kraft sein. Und das geht nur, indem jeder eigenverantwortlich nach seiner Beziehung schaut und indem er schaut, wie er anderen dienen kann und wie er mit Jesus weiterkommt. Und Kirche ist ein ganz hervorragender Ort dafür. Es gibt wunderbare Sekundärliteratur. Ich habe es heute Morgen auch schon gesagt, ich liebe dieses Buch von diesem Eldridge, der ungezähmte Messias. Denn der hat mir nochmal eine neue Perspektive, das war auch so eine Räuberleiter für mich, so eine neue Perspektive gegeben, für wie Jesus auch noch hätte sein oder wie Jesus auch noch sein kann. Und das war mir sehr, sehr hilfreich. Aber es ersetzt nicht meine persönliche Zeit mit Jesus. Das Buch kann man, kleine Werbung, im Media Store erhalten. Ich finde es wirklich großartig. Enne ist schon wieder auf der Matte. Ich muss kürzen. Ich sehe schon. Ja, es geht nicht darum, ergänzen, dass es mir persönlich besser geht, sondern dass Menschen zu Jesus finden. Der Paulus spricht in Briefen an die Gemeinde oft so, hat er so soldatische Sprache. Das war das Umfeld der Gemeinde. Die Römer waren Besatzer. Und Paulus spricht im Epheser 6, lest das wirklich, es ist total genial, dass wir uns dringend eine Rüstung zulegen sollten. Er nimmt dieses soldatische Beispiel. Er sagt, wir sollen sein Kämpfer im Gebet, wir sollen Schutzschilder des Glaubens haben. Wir sollen das Schwert des Wortes führen, wir sollen Gürtel der Gerechtigkeit uns anlegen. Und er sagt nicht, ja, geh zum Pastor und der soll sie dir ansägen, sondern der Soldat muss hingehen, muss sich seine Rüstung holen und muss gucken, dass die in Schuss ist, diese Rüstung. Denn wer will schon mit einem rostigen Schwert in den Krieg ziehen? Und wenn der Gürtel nicht geschmeidig gehalten wird, wenn es ein Ledergürtel ist, dann wird er morsch. Das heißt, im Kampfgetümmel lasse ich die Hosen runter. Wie sieht das denn aus? Und es kann mitunter tödlich enden. Und Paulus sagt, hey, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das, was ich sehen kann. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und deswegen ist es notwendig, dass wir schauen, dass unsere Rüstung intakt ist. Und wir sind dafür verantwortlich. Und der Mike und andere Kirchen auf der ganzen Welt, wenn sie Jesus predigen und Jesus im Herzen haben, bieten Hilfsmittel, vielleicht ein bisschen Schmierfett für den Gürtel. Aber einschmieren muss ich ihn selber. Und vielleicht ist die Rüstung etwas zerbeult und dann hat vielleicht jemand einen Hammer und sagt, guck mal, ich zeig dir, wie du die Beulen da rauskriegst. Aber machen muss ich es selbst und mit Jesus zusammen wird es gelingen. Jesus traut uns wirklich was zu. Er hat uns Vollmacht gegeben, in seinem Namen unterwegs zu sein. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Autorität, die Jesus euch gibt, wenn ihr dieses Geschenk annimmt von Jesus und sagt, alles klar, ich merke es, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich brauche deine Hilfe. Du hast Worte des lebendigen Lebens. Du bist das Wasser, das mich erfrischt. Du bist das Brot des Lebens. Wenn ich mich von dir nähre, dann werde ich wirklich satt. Und wenn wir das machen, dann können wir in diese Autorität Jesu losgehen. Und wir können für Menschen beten, die sagen, ey, mir geht's echt schlecht. Dann muss ich nicht zum Prediger X gehen und sagen, ha, geh mal zu dem, der ist so wahnsinnig vollmächtig. Das mag wohl sein, dass er noch eine Gabe extra hat von Gott. Aber auch ich bin autorisiert, im Namen Jesu für Menschen zu beten. Und jeder von euch, der Jesus im Herzen hat, ist das auch. Zögert nicht, diese Verantwortung wahrzunehmen und als Soldaten Jesu unterwegs zu sein. Jesus als der großartigste Heerführer, der gestern und heute und morgen genau gleich ist, der sich nicht verändert. So, nehmt diese Waffenrüstung, Epheser 6, ich sag's nochmal, schlagt nach, was da steht und nehmt diese Verantwortung wahr. Und dann können wir so eine Armee bilden, so eine Liebesarmee. Nicht so eine Armee, wie sie gerade überall gebildet wird, so eine Armee aus Hass und aus Vergeltung, sondern eine Armee, die in der Lage ist, das zu tun, was Jesus sagt. Und Jesus sagt was ganz Krasses. Jesus sagt, segnet eure Verfolger. Und ich glaube, sowas können wir nur tun, wenn wir gerüstet sind. Mir persönlich fällt das sehr schwer. Die Silke hätte richtig Schwierigkeiten, aber Jesus in mir, der schafft das, wenn ich es zulasse. So, das nächste Lied, was wir jetzt singen, da haben wir There's Power in the Name of Jesus. Das ist die Kraft im Namen Jesu. Und oft singen wir es so mit diesem Schwerpunkt, ja, da ist Kraft im Namen Jesu. Wenn wir Jesus sagen, schon dann werden Kräfte freigesetzt. Wenn du nicht weißt, wie es jetzt weitergehen soll, dann sag Jesus. Aber der zweite Vers heißt, there's an army rising up. Und diese Armee braucht vollständig gekleidete Soldaten, die ihren Blick auf diesen Heerführer haben, Jesus Christus, und die das tut und das sagt, was er tut und was er sagt. There's an army rising up. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern, heute nochmal eure Hinterteile anzuheben. Wenn es für euch das Thema ist, der sagt, oh, meine Beziehung zu Jesus ist irgendwie schnarchig und eigentlich habe ich vielleicht auch gar keine, aber ich will eine, ich will sie wieder neu entfachen. Dann nutzt es, steht auf und betet und bittet Jesus um diese persönliche Beziehung, dass er sich euch zeigt, dass ihr es erleben könnt, dass ihr ihn spüren könnt. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Frauensache, ich will ihn spüren. Ich glaube, dass in jedem diese Sehnsucht da ist, nicht nur von einer theoretischen Person zu sprechen, sondern von einer wirklichen, lebendigen Beziehung und Person, Jesus Christus. There's power in the name of Jesus. Und ja, prüft das für euch, ob das Thema ist, ob ihr euch einreihen wollt in diese Armee, die Kräfte freisetzt, da wird die Welt noch mit den Ohren schlackern. There's power.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.